Liebe Geschwister, wir hören heute eine übersetzte Predigt von Duurt Sikkens aus den Niederlanden über Ruhe und Heilung. Und ich lese dabei Psalm 42, 1 bis 3. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Es ist ein Lerngedicht. Und das gefällt mir, denn ich lerne viel davon und möchte etwas erklären über diesen Psalm. Der Schreiber dieses Gedichtes befindet sich nicht in Palästina, sondern außerhalb, weit entfernt von Jerusalem. Und er verweilt unfreiwillig in einem fernen Land. In Vers 7 steht darüber etwas geschrieben. Er ist im Norden, nördlich von dem Gebiet, das Land, wo er eigentlich zu Hause sein sollte, sein Heimatland. Danach verlangte er. Denn er befindet sich in einer Stätte des Unheils. Und da empfängt man keine Heilung. Er verlangt nach der Stätte des Heils, und das ist Jerusalem, wo man Heilung empfängt. Norden ist immer in der Bibel ein Bild von der Stelle, wo Unheil herkommt. Was macht er dort? Vielleicht ist er fortgeführt, deportiert. Er möchte nicht dort sein, aber er ist nun mal da. Und deshalb verlangt er sehnsüchtig nach dem Tempel in der Stadt von diesem Land. Daher der Titel in dieser Bibel, die darüber steht, Heimweh. Heim ist Haus, Weh ist Schmerz. Innerlich hast du Schmerzen, weil du dein Zuhause verloren hast. Du bist nicht zu Hause. Also, er erfährt den Schmerz von der Verbannung. Denke an den verlorenen Sohn, der auch Heimweh hatte. Er dachte nur daran, wäre ich doch wieder zu Hause. Und nun vergleicht der Dichter hier seine Seele mit einer Hirschkuh. Das ist ein weibliches Tier. In der hebräischen Sprache steht, dass die Seele verlangt nach Wachschichten. Das heißt, langsam herunterfließendes Wasser, wo jede tiefer liegende Schicht bewässert wird. Und dann verstehst du besser, worum es geht. Im Psalm 104 steht in Vers 10, Gott, der die Quellen sendet in die Täler. Stell dir das mal eben vor. Ein Tal ist ausgetrocknet. Gott sieht es und er denkt, eine Quelle ist nötig. Und er bringt eine Quelle dorthin. Und dieses ausgetrocknete Schicht genannt, ist ein Bild von einem Menschen. Und das ist schön. Denn das haben wir erfahren. Wir haben alle eine Quelle bekommen. Du schöpfst nicht mehr endlos Wasser aus einer Quelle, sondern du bist selbst eine Quelle. Dafür hat Gott gesorgt. Und die Quelle ist das Bild von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat aus Jesus eine Quelle gemacht, denn es ist der Geist von Gott. Gott ist die Quelle aller Dinge. Und durch Jesus wurde die Quelle lebendig, sichtbar. Ich möchte es so sagen. Ich habe nie mehr Durst. Ich werde nicht mehr wie ein Hirsch lechzen nach Wasser. Du bist eine Quelle. Während des Laubhüttenfestes in Jerusalem steht Jesus einfach zwischen alle Menschen dort, Händler, Geschäftsleute, Festbesucher und so weiter, und ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke, und aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 37. Stell dir das mal eben vor. Die Menschen werden etwas ruhiger und einer sagt, ja, er hat recht. Er ist ein Prophet. Und ein anderer sagte, nein, das ist nicht möglich. Nun, so wie du das Wort Gottes wiedergibst, gibt es oft auch eine Trennung der Geister. Du bekommst Rückenwind oder Gegenwind oder für und wider. Aber stell es dir noch einmal vor. Das hat unser Vorbild, unser Amtsvorgänger Jesus gerufen an dem Laubhüttenfest. Eigentlich kannst du auch sagen, jeder Mensch ist im Prinzip eine Quelle, woraus Wasser fließt. Jeder Mensch. Denn Gott hat seinen Blick ausgerichtet auf die ganze Menschheit. Und wer den Geist empfangen hat, ist eine Quelle, woraus Wasser strömt. Und wer durstig ist, kann zu dir kommen und trinken. Du kannst den Dürstenden Wasser geben. Denn du wohnst im geistlichen Land der Verheißung, das Reich Gottes. Das Land der Verheißung, das ist das Land vom Geist Gottes. Dort wohnt Gott, möchte ich so sagen. Und er wohnt in den Menschen, die an ihn glauben und von seinem Geist empfangen haben. Nun gibt es unter den Gläubigen viele Stufen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die außerhalb des verheißenen Landes leben. Sie haben keinen Teil vom Geist Gottes bekommen. Aber sie haben Heimweh. Sie glauben nicht so viel, sie glauben, dass es Gott gibt. Und sie hoffen, wenn sie sterben, dass sie in sein Königreich gehen. So etwas. Und weiterhin geht ihr Verlangen nicht. Und sie sind auch so oft unterdrückt und zum Zweifeln gebracht worden. Das kannst du oft lesen über Todesanzeigen. Die reden mehr von Hoffnung als von Gewissheit. Und das ist eigentlich alles. Ich habe einmal ein Interview gesehen mit einem Kardinal. Der Mann, der ihn interviewte, hat eine Frage gestellt und sagte, worauf läuft es für Sie schließlich aus? Er sagte mit Tränen in den Augen, ich bete, Herr, erbarme dich über mich. Ich dachte, ach, das hat Jesus doch schon vor langer Zeit gemacht, seit Golgatha, lieber Freund. Lese nochmal in der Bibel den Text in 2. Korinther 6, Vers 18. Dann gibt es auch Gläubige, die wohnen im verheißenen Land und haben etwas mehr. Sie haben etwas mehr Sicht in das Reich Gottes. Sie sehen etwas mehr und reden auch über das Königreich. Ein interessantes Beispiel, der Mörder, der neben Jesus am Kreuz hing, sagte, wenn du in deinem Königreich angekommen bist, denke dann an mich. Jesus sagte, komm mit mir mit. Was für einen Glauben hatte doch dieser Mann? Enorm. Er glaubte an die Sündenvergebung, die Schuldvergebung und in das Hineingehen in das Königreich. Komm mit mir, sagte Jesus. Das war die erste Pflanze im Paradies, möchte ich so sagen. Vielleicht ein kleines Stückchen Moos, aber er war da. Wie schön, nicht wahr? Dann gibt es noch eine Kategorie Gläubige, die im geistlichen Jerusalem wohnen. Wer sind sie? Darüber spricht Psalm 87. Das sind die Menschen aus allerlei Windrichtungen. Philister, Tyrer, Mohren. Vielleicht kennst du diesen Psalm. In Vers 5 steht beschrieben, Mann für Mann sind darin geboren. Das geistliche Jerusalem ist die Mutterstadt aller Wiedergeborenen. Du bist ein Himmelsbürger, würde Paulus sagen. In dieser Stadt ist ein Tempel. Das ist das Haus Gottes. Und wer gehört dazu? Das sind diejenigen, die getauft sind mit dem Geist Gottes, in denen sich Gott gegründet hat. Und wenn es nun eine Sache ist, wo der Dichter vom Psalm 42 in der Verbannung nach verlangt, dann ist es das Haus Gottes. Eigentlich verlangt er danach, um das, was wir hier haben, zu erleben. Darüber haben alle die Propheten geweissagt, über das. Denke auch einmal an den letzten Vers im Psalm 23. Da steht geschrieben, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und Petrus sagte, in 1. Petrus 1, Vers 10 können wir das lesen, sie haben über uns geweissagt. Sie haben oft ihr Leben dabei eingebüßt. Warum? Um dieses. Wer glaubt das? Und nicht das, was ich hier sehe, sondern was sich hier in uns unsichtbar abspielt. Der Psalmdichter verlangt danach, sagt er, um vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Was heißt das? Früher hat man mir damit Angst gemacht. Wenn ich vor Gottes Angesicht erscheine, dann wirst du etwas erleben. Und da musst du auf sein Gesicht schauen. Und wenn er böse guckt, dann gehst du zur Hölle. So etwas. Und viele Menschen wird damit heute noch Angst gemacht. Auch in Pfingstkreisen. Und diese Seele hat Verlangen danach, in der Verbannung vor Gott zu erscheinen. Und es geschieht etwas sehr Schönes. Denn du siehst das Angesicht des Vaters. Und in 4. Mose 6, Vers 25, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Du kommst selbst zu dem Licht. Dein schönes Wesen, dein wahres Gesicht, das ist dein Gesicht in Wahrheit. Buchstäblich steht in Vers 3 vom Psalm 42, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Also dann unternimmst du einen Schritt, das heißt einen Übertritt, von dem einen Gebiet zu dem anderen. Du gehst irgendwo heraus und kommst anderswo hinein. Ich werde deinen Eingang und Ausgang bewahren, heißt es. Gehe raus aus Ägypten in die Wüste hinein und aus der Wüste heraus ins gelobte Land zu dem Tempel. Hineingehen, wagst du das? Und dann kommt da etwas Merkwürdiges. Im hebräischen Text steht etwas viel Schöneres. Da heißt es, wann kann ich hineingehen und kann Gottes Angesichten schauen? Angesichten von Gott. Mehrzahl. Ja, aber der Herr, unser Gott, ist doch eins. Aber er hat so viele Farben. Nenne es einfach Gesichter. Und hier sehe ich so viele Gesichter vor mir von Gott. Nicht, was ich äußerlich sehe, aber innerlich. Und dieser Dichter in der Verbannung hofft, uns zu begegnen, um so zu sagen, damit seine Identität offenbar wird. Und es wird offenbar, wenn du diesen Mann, diese Frau, beleuchtet mit dem Bild, wie Gott ihn sieht, und du erzählst es, ich werde dir einmal erzählen, wer du wirklich bist. Denn deine Augen, sagte Jesus, sind Lampen. Er vergleicht die Augen der Menschen mit Lampen. Also du beleuchtest jemand mit der Sicht von Gott aus. Und dann wird er erleuchtet. Welch eine schöne Verantwortung. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht etwas sehr Schönes geschrieben. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und achte auf das Wort. Alle, wir allen. Also du reflektierst Gottes Liebe, Und die Liebe lässt du fallen auf einen Menschen, auf Christen in der Verbannung, auf alle geistliche Ausländer. Und rufe es nur, kommt zu dem Hause Gottes. Aber ist es uns genügend bewusst, dass wir all diese Eigenschaften vom Charakter Gottes wiedergeben? Du bist nämlich ein Licht und du bist ein Teil von dem Wort Gottes. Hier sitzen die lebendigen Worte Gottes, denn du sprichst Worte des ewigen Lebens. Es gab drei Schreiber im Neuen Testament, Jakobus, Petrus und der Schreiber des Hebräerbriefes, die sich gerichtet haben auf die Gläubigen, die außer Landes wohnten. Sie nannten das in der Diaspora. Dafür haben diese drei spezial geschrieben. Und der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 12, Vers 22, ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Und wer sind die ihr? Das sind diese Hebräer, die zu uns gekommen sind, diese Stadt des lebendigen Gottes. In Vers 4 steht von Psalm 42, meine Tränen sind mein Brot geworden, und so weiter. Nun, dieser Mann trauert vom Heimweh, und Vers 6, er redet zu seiner Seele. Es heißt im Grundtext, dass seine Seele niedergedrückt wird. Es gibt eine Hand in deinem Genick, die dich herunterdrückt. Du wirst unterdrückt. Es geschieht dir und es passiert diesem Psalmdichter einfach so. Er hat darum nicht gebeten, sondern es geschieht einfach. Wodurch? Nicht nur, weil meine Seele in der Verbannung ist, das ist nicht der einzige, sondern es kommt noch etwas dazu. Sehe mal in Vers 4b. Man sagt den ganzen Tag zu mir, wo ist dein Gott? Und in Vers 11, meine Bedränger höhnen mich, denn den ganzen Tag sagen sie, wo ist nun dein Gott? Kennst du diese Bedränger? Wer kennt sie nicht? Du stehst an einem Krankenbett oder du redest mit einem psychisch verzweifelten jemandem und dann hörst du im Geist oder jemand sagt, wo ist nun diesen Gott von dir? Ja, dann hörst du, wie sie rufen, oder du rufst selbst in deiner Verzweiflung, wo bist du? Ja, Jesus hörte sie auch schreien. Da hängt er, unschuldig zum Tode verurteilt, unter großen Schmerzen und der geistliche Druck. Und jemand ruft, er hat Gott vertraut, nun, er soll ihn nun einmal helfen. Matthäus 27, Vers 43. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt. Und siehe mal in Vers 11, wie Mord in meinen Gebeinen. Nun, das ist nicht die beste Stelle, um jemand zu töten, denn es gibt viele andere Stellen. Gebeine steht in der jüdischen Tradition immer parallel mit deiner Identität. Stell dir vor, wenn jemand seine Gebeine verliert, dann brichst du doch ganz zusammen, wie ein leerer Sack. Und darum sind Gebeine ein wunderbares Bild, was dich aufrecht erhält. Deine Identität. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Darum denke ich, wurden bei Jesus seine Gebeine nach der Kreuzigung nicht gebrochen. Johannes 19, Vers 33. Ich finde es selbst sehr bewegend. Er verlor niemals seine Identität. Was sie auch mit ihm machten, er blieb immer, wie er wirklich war. Dich selbst nicht verlieren, auch wenn du manchmal viel leidest, das ist möglich. Wie viele Menschen haben hier nicht elend gelitten oder werden geistlich unterdrückt, dass man sagt, wie überlebst du das? Und dann deine Identität zu bewahren, kostet Kampf. Denn deine Bedränger haben am liebsten, dass du deine Identität verlierst und vor allem deine göttliche Identität. Das heißt, dass du in seiner Unschuld wandelst, in deine Unschuld, und dass jede Bedeckung beseitigt ist. Das ist, wofür Jesus und sein Vater gesorgt haben. Das will der Teufel nicht. Er will, dass du auch deine göttliche Herkunft verlierst, dass du dich aufgibst, dass du dein Gesicht verlierst, eigentlich das Gesicht, worin Gott sich selbst erkennt. Und dass das verdunkelt wird, sodass es aufhört und du Gottes Herrlichkeit nicht mehr widerspiegeln kannst. Deine Seele kann so in der Verbannung sein, beraubt von deiner Identität, was bedeutet, dass du nicht mehr der bist, der du sein solltest. So ist das. Menschen, die dich lieben, wissen wohl, wer du bist. Aber deine Seele ist gefangen wie ein Vogel in seinem Käfig. Du hast keine Ruhe. Du fühlst dich da nicht mehr zu Hause. Und du kannst deine Flügel nicht mehr ausbreiten. Dann bekommst du den Schmerz und bekommst Heimweh. Und du verlierst dein Zuhause. Heimweh macht dich fast kaputt. Dann sagt der Dichter in Vers 5, ich will meine Seele ausschütten. Siehst du, wo er das tut? Meine Seele ausschütten vor mir. Ist das der richtige Platz? Ja, wenn du niemand hast, wo du deine Geschichte loswerden kannst, dann musst du es leider alleine versuchen, mit dir selbst. Und das ist schwierig. Es ist ein Elend, wenn du keinen Bruder oder keine Schwester hast, mit denen du reden kannst. Im Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deinen Weg, so wird er handeln, und vertraue auf ihn. Das setzt voraus, dass jemand zuhört. Aber wenn du sagst, ja, ich tue es zusammen mit dem Herrn, nun, das klingt wohl sehr fromm, aber es gibt doch eine Bruderschaft. Wer von uns ist so zuverlässig, dass du die Geschichte eines Mitmenschen so herüberbringst, dass er ganz bleibt? Sind wir so zuverlässig? Wenn du es wagst, deine Seele jemandem anzuvertrauen, der es nicht weiter erzählt, dann ist das eine Erleichterung. Dann kannst du wieder durchatmen und es fällt eine Last von dir ab. Ein hörendes Ohr, das hat Gott. Und wenn du ihm ähnelst, dann hast du das auch. Du bist ein Zuverlässiger. Nun ein anderes Bild. Wo befindest du dich jetzt? Vielleicht fühlst du dich wie in einer Wüste oder du bist immer noch außer Landes. Und auf einmal begegnet dir jemand in dieser Wüste. Er ist auf der Suche nach dir. Wie findest du das? Das bewegt dich doch, nicht wahr? Dein Weg, sein Weg. Dein Lebenslauf, sein Lebenslauf. Er sucht dich und gibt dir eine Hand. Du reichst ihm deine Hand und zusammen verlässt ihr die Wüste. Zwei Lebensläufe, die eins werden, wie schön. Dann empfängst du Heilung. Deine Unruhe verschwindet, wenn du dich jemandem anvertrauen kannst und dich im Vertrauen annimmt. Viele von uns machen das. Sie haben es gewagt. Und auch wenn es manchmal falsch laufen kann, ist diese Einstellung immer gut. Und du siehst, dass jemand innerlich Heilung erlebt. Vers 12 in diesem Psalm, da steht etwas ganz Merkwürdiges. Das Gleiche steht auch im Psalm 43. Im Hebräischen heißt es Erlösung oder das Heil meines Angesichts. Der Erhalt deines Angesichtes, deine Identität. Bei Gott verlierst du dein Gesicht niemals. Du bekommst es gerade wieder zurück. Wagst du es, Gottes Licht über dein Charakter scheinen zu lassen. Und dann wird er dir erzählen, wer du wirklich bist. Wie findest du das? Er weiß, was in dem Menschen ist und was ein Mensch ist. Es gibt einen Text in Jesaja 54, da heißt es, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr der Herrscharen ist sein Name. Du verlierst dein Gesicht nicht, dein eigenes Ich. Deine Seele, wer du bist nicht mehr in der Verbannung. Das gibt Trost und Ruhe. Und ich sehe es bei verschiedenen hier, dass es geschieht. Und das kommt durch die Beziehung oder Verbindung mit dem Vater. Dann kommst du also auch zu diesem Licht. Das ist der neue Bund, den Jesus bewirkte. Eine wiederhergestellte Verbindung. Also ist der neue Bund eine wiederhergestellte Beziehung. Alle Dinge werden in dir hergestellt. Jesus kann einfach zu seinem Vater sagen, wenn er zu uns zeigt, siehe, ich mache alle Dinge neu. Ich fange in den Menschen an. Denn die Trennung zwischen Gut und Böse fängt im Hause Gottes an, in dir. Da fängt die Trennung an zwischen dem, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Der Text in 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht fängt im Hause Gottes an, bedeutet eigentlich, dass du ein schöner Mensch wirst, durch die liebevolle Hand Gottes, der dich zum Vorschein bringt. Und in deinem Angesicht kommt Gottes Wesen wieder zum Vorschein. Je mehr du gewinnst an eigener Identität, umso wertvoller bist du und zeigt, dass Gott wirklich wahr ist. Und zögernd, gerührt, aber ganz deutlich kannst du sagen, ich bin, denn so heißt dein Vater auch. Amen. Lasst uns zusammen beten, dass wir glauben dürfen, dass Gott uns in der Gestalt von Menschen, die uns lieben, zum Vorschein bringt. Und dass wir aus der Verbannung zurückkehren und Ruhe und Heilung empfangen für unsere Seele. Amen.